Deutschlandfunk. Corso. Kunst und Pop.
Klingt ganz anders als das, womit Miss Platinum mal bekannt geworden ist. Also gar nicht nach den Balkan-Beats ihrer früheren Platten. Aber es ist ja auch Zeit vergangen. Zwischen dem letzten und dem neuen Album liegen zum Beispiel 4 Jahre. Und es ist in Popmusik-Zeitrechnung, wo es ja doch immer darum geht, auf sich aufmerksam zu machen, eine halbe Ewigkeit. Daher war auch die erste Frage im Corso-Gespräch an Miss Platinum: Was hat da so lange gedauert bis zum neuen Album The Opera?
An dem Album zu arbeiten hat in etwa 3 Jahre gedauert, wobei ich ungefähr 1 Jahr lang auf meinen Demos rumsaß und mich nicht so richtig getraut habe, sie Basazian zu zeigen. Mit dem, das wusste ich schon, ich will das mit ihm machen. Aber ich hatte angefangen, Demos komplett alleine zu machen, also auch die Beats zu produzieren und alles zu schreiben. Und das war auf jeden Fall für mich auch was Neues, weil ich ja lange davor daran gewöhnt war, viel auf Beats zu schreiben und das dann mit den Produzenten gemeinsam fertig zu machen. Und das wollte ich ändern. Also ich wollte einfach so die Herangehensweise ans Musikmachen ändern. Das war einfach ein Wunsch von mir und der hat sich vielleicht auch daraus ergeben, aus den Alben davor, aus der Arbeit davor und aus dem Drang mal wieder was komplett Neues zu machen, was ich ja, glaube ich, immer mal wieder auch gemacht habe.
Was war es denn mit den Demos, was da irgendwie noch nicht so richtig klang?
Was mir vor allem, sage ich mal, unangenehm war, waren halt die Beats. Also so, ich bewundere Basazian für die Art und Weise, wie er mit Beats umgeht, im Speziellen auch mit Drums. Und wenn ich mich da so als, also so stümperhaft daran gewagt habe, eben Beats zu bauen, dann, ich vergleiche das immer damit, wenn er jetzt auf einmal singen würde und mir das dann schicken würde. Ich glaube, es würde sich vielleicht ähnlich anfühlen für ihn. Und deswegen war das immer so eine, so eine Barriere, ihm das jetzt sofort zu schicken und nicht zu wissen, wie er dann da alleine sitzt und sich das anhört. Und deswegen habe ich ihm auch nur ganz wenig geschickt. Wir haben uns dann sehr schnell getroffen in Köln bei ihm im Studio. Und dann war auch relativ schnell klar, dass wir das zusammen machen wollen.
Basazian müssen wir vielleicht nochmal erklären. Auch wenn man ihn noch nicht singen hat hören, also man hat seine Beats wahrscheinlich schon gehört.
Ja.
Zumal als Teil des Produzentenduos Die Achse oder eben auch als Produzent zum Beispiel von Haftbefehl Russisch Roulette. Da hatten Sie auch einen Gastauftritt. Haben Sie ihn da kennengelernt?
Ja, im Grunde habe ich ihn da kennengelernt und ich glaube, für uns beide war auch von da an klar, dass wir uns so interessant finden, dass wir mehr zusammen machen wollen. Dann habe ich auf dem Album, auf dem zweiten deutschen Album von mir, Ich war hier, hat er 2 Beats zu beigetragen, die er mitproduziert hat. Dann haben wir uns quasi da nochmal wieder getroffen und dann eben wieder, als ich ihm meine Demos geschickt habe.
Ja, und jetzt ist Basazian so wichtig geworden, dass er nicht nur mit Ihnen auf dem Cover drauf ist, sondern auch diese Platte und erscheint unter dem Namen Miss Platinum und Basazian.
Ja.
Ich finde ja, und das finde ich eben toll und bemerkenswert an dieser Platte, es ist ein Album, das in meiner Wahrnehmung herumgebaut ist um ihre Stimme. Also ihre Stimme steht im Vordergrund und es passiert auch ganz viel mit ihrer Stimme. Aber niemals verlieren sie sich so in Koloraturen, also dem bloßen Ausschmücken von Melodien. Worum geht es ihnen beim Singen? Es geht ja offenbar nicht ums Ausstellen ihrer Fertigkeiten, oder?
Nee, wobei ich glaube, ich bei dieser Platte, wenn man das überhaupt so sagen kann, wahrscheinlich am meisten meine Fertigkeiten bisher zumindest gezeigt habe. Also ich weiß noch, früher wurde ich manchmal auch einfach als Rapperin bezeichnet, was mich immer total verwundert hat, weil ich mich auf jeden Fall als Sängerin wahrnehme. Aber für mich ist meine Stimme einfach auch ein Instrument. Deswegen effektiere ich sie zum Beispiel auch so gerne, weil sie dann einfach nochmal einen ganz anderen Aspekt bekommt.
Wir können sogar mal reinhören. Ich habe Runnin', da können wir mal reinhören. Das haben wir vorbereitet. Ein kleiner Ausschnitt aus Runnin' und da waren Sie gleich mehrfach zu hören. Also auch diese tiefe Stimme ist Ihre, oder?
Mhm, ja.
Und was macht das dann ja mit Ihrer Stimme, wenn Sie die eben auch so verfremden? Dann wird sie, wie Sie angedeutet haben, mehr zum Instrument. Was passiert da?
Ja, ich weiß nicht. Also ich spiele einfach gerne damit. Ich mag das, ich selber auch durch ein Effektgerät zu singen. Also ich nehme auch immer so auf, dass ich diesen Effektsound höre. Manche nehmen ja das so auf, dass sie es sauber hören und dann am Ende kann man das verfremden. Ich mache das eigentlich immer so, dass man das dann auch so nehmen muss, effektiert. Und dadurch entstehen auch bei mir andere Melodiezüge zum Beispiel, ein anderer Flow. Also es bringt mich auch einfach auf neue Ideen und neue Gedanken. Und ich finde das schön, wenn ich mein Instrument, was ich sozusagen schon so lange kenne, auf einmal aus einem anderen Blickwinkel betrachten kann und neue Dinge damit machen kann.
Wir haben noch einen zweiten Song vorbereitet. Hier ist Rainbow Jesus. Das war ein Auszug aus Rainbow Jesus von Miss Platinum und Basazian. Und das war Autotune,
das berühmte Autotune, ja genau.
Mhm. Warum wollen Sie das noch machen? Das ist ja ein Effekt, der omnipräsent ist.
Das stimmt. Ich mag Autotune sehr gerne und ich mag auch diese Entwicklung, dass Autotune so omnipräsent geworden ist. Und für mich hat es nicht damit zu tun, dass ich mich hinter etwas verstecken möchte oder dass ich das benutze, weil ich nicht singen kann. Das denken ja viele. Mhm. Also die sind dann so sauer darüber, dass, ja, du hast so eine schöne Stimme, das verstehe ich jetzt gar nicht. Und für mich entsteht da auch wieder einfach so eine neue Dimension.
Und worum geht es da in diesem Song Rainbow Jesus?
Also geschrieben habe ich den Text mit den Gedanken an meine eigene Jugend, an die Zeiten, wo ich mich einfach so ein bisschen verloren gefühlt habe und nicht wusste, wo ich hingehöre, also zu welcher Gruppierung und wo ich angefangen habe, die Musik für mich zu entdecken und die Musik für mich so ein großer Anker geworden ist und auch einfach mein Zuhause, weil das so eine Welt war, wo ich mich total frei bewegen konnte, wo ich niemandem erklären musste, warum ich das jetzt machen will. Und ich war, glaube ich, sehr nerdig unterwegs als Teenager. Und das war halt so das erste Mal eine Welt, die sich für mich geöffnet hat, wo ich dachte, so, das möchte ich weiterverfolgen. Und ich glaube, das könnte was für mich sein.
Da waren Sie aber schon längst in Deutschland. Denn auf die Welt gekommen sind Sie in Rumänien. Und Ihr Vater gehört zur rumänisch-deutschen Minderheit. Ihre Mutter kommt aus Rumänien. Aber zu diesem Zeitpunkt als Jugendliche waren Sie schon längst in Deutschland.
Ja. Ich bin mit 8 Jahren nach Deutschland gekommen.
Ich frage deshalb, weil eben auch Sie eben sagten, Sie wussten nicht genau, wohin Sie gehören. Das geht natürlich vielen Jugendlichen so, aber ich kann mir eben vorstellen, das geht Menschen, die in mehreren Kulturen quasi aufgewachsen sind, noch viel mehr so.
Ja, sicherlich. Also sicherlich hat meine Geschichte als Kind Spuren hinterlassen. Ich bin ja auch auf einer Wetterstation aufgewachsen, als ich ganz kleines Kind war, was ja auch nochmal fernab eigentlich fast von Zivilisation war. Also da waren irgendwie außer unserer Familie noch eine andere Familie und ansonsten einfach sehr viele Bären und Wölfe. und dann sind wir halt erst später in die Stadt gezogen und dann sind meine Eltern geflohen und waren dann auch erstmal 8 Monate weg. Also auch diese Zeit, ich kann mich an diese Zeit gar nicht mehr so richtig erinnern, aber irgendwie wird das auch sehr viele Spuren hinterlassen haben, dass ich vielleicht auch immer diesen Impuls hatte, mich in so eine eigene Fantasiewelt zurückzuziehen. Vor allem, wenn die Realität mir manchmal einfach irgendwie zu doll oder zu viel wurde.
Mhm. Und meinen Sie, diese Fantasiewelt ist möglicherweise etwas, was sich jetzt in diesen Songs, in Ihren Songtext niederschlägt?
Auf jeden Fall, ja. Hat sie schon immer. Und ich glaube, bei diesem Album bin ich da auch nochmal richtig eingetaucht in diese Gefühlswelt von damals. Ich weiß auch nicht, es ist einfach so passiert.
Und haben Sie das Gefühl, jetzt angekommen zu sein? Vielleicht kommt man auch nie an.
Vielleicht kommt man auch nie an. Ich glaube, ich komme nie an. Also so wie ich zumindest meine Musik gestalte, fühlt sich das jetzt so an, als würde ich nie ankommen. Was ich aber auch sehr schön finde. Also dadurch habe ich auch das Gefühl, es hört nie auf. Es hört auch nie auf, langweilig zu sein. Es hört nie auf, mich zu faszinieren. Und das ist schön.
Ja, und Sie verändern sich ja eben auch immer wieder. Also Sie haben angefangen, man hat Sie zuerst kennengelernt als eine Musikerin, die auf Englisch singt, das letzte Album. Da haben Sie Deutsch gesungen, jetzt wieder Englisch. Warum?
Keine logische Erklärung dafür, aber ich glaube, dass schon die Musik, mit der ich aufgewachsen bin, das war einfach Musik auf Englisch und das hat mich eben so geprägt, als ich angefangen habe zu singen. Ich habe ja auch mit Jocelyn B. Smith dann sehr intensiv ein Jahr lang so Gesangsunterricht gehabt. Sie ist Amerikanerin und ich habe eben davor auch einfach eher so Sachen wie Stevie Wonder und Aretha Franklin gehört. Und das geht dann einfach so in Fleisch und Blut über, dass ich in Musik zumindest von Anfang an eher in Englisch gedacht habe. Deutsch war ja dann so ein Umswitchen und ich kann mir auch vorstellen, dass ich das wieder mache, auf Deutsch singen, aber irgendwie ist es auf Englisch auch sehr natürlich für mich, obwohl es nicht meine Muttersprache ist.
Es gibt auf diesem Album noch Balkan-Anklänge, würde ich sagen, aber nicht mehr so viel, wie das früher mal der Fall war. War das eine bewusste Entscheidung von Ihnen, das mehr und mehr abzulegen? Weil man wird ja vielleicht auch auf so eine Rolle festgeschrieben.
Ja, das wird man tatsächlich. Und ehrlich gesagt war ja nach dem Album The Sweetest Hangover, wo ich mit Boban und Marko Markovic mit dem Orchester aufgenommen habe, wurde das für mich auch, hat sich das Thema so ein bisschen ausgereizt, weil ich hatte das Gefühl so, okay, ich habe jetzt mit dem größten Orchester in dieser Welt gearbeitet und ich wüsste jetzt nicht, wie ich diese Idee von R&B und Balkan jetzt nochmal weiterverfolgen oder neu definieren sollte. Und deswegen habe ich das nach und nach einfach abgelegt, ja.
Kann natürlich auch sein, dass dann einfach, wenn man so einen neuen Sound hat, dass man auch alte Fans verprellt.
Ja.
Könnte passieren.
Das kann passieren, ja. Aber das mache ich nicht mit Absicht. Also, und ich glaube, was man vielleicht als Fan auch verstehen, zumindest versuchen kann zu verstehen, ist, dass für Künstler eine ganz natürliche Weiterentwicklung ist, dass man eben weitergeht, neue Sachen macht. Und ich kenne das ja auch, dass ich von jemandem Fan bin und dann denke, ach, diese Platte war halt besonders toll. Aber diese Platte gibt's ja auch. Die gibt's ja auch immer noch und man kann sie ja auch immer noch hören. Aber es ist ja auch schön, dass es neue Sachen gibt.
Und auf den Konzerten würden Sie auch alles Mögliche spielen aus Ihrem Katalog?
Könnte ich, ja.
Gibt nur leider erstmal keine Konzerte. Woran liegt's?
Ich werde jetzt Mutter. Ich stehe kurz davor, genau, und deswegen, also es wird Konzerte geben, definitiv, aber es ist natürlich jetzt einfach in der Planbarkeit nicht so einfach jetzt, ja, sowas Konkretes Klar. zu sagen, aber geplant ist es für Ende 2019, Anfang 2020.
Auf Tour zu gehen, nicht das Kind auf die Welt zu bringen, letzteres stand wirklich, wirklich kurz bevor.